Bar oder mit Karte? Dein Finanzpodcast von der Volksbank Hellweg.
Ich glaube, das ist ganz normal, dass man gerade in unserer Generation einfach das schnelle Geld machen will. Ist klar, jeder von uns hätte gerne so viel Geld, dass er sich keine Sorgen mehr darum machen muss. Das birgt aber auch gewisse Risiken. Also mein Kollege sagt immer, there's no free lunch, also man kriegt nichts geschenkt am Kapitalmarkt. Ich habe es mir nicht durchgelesen, keine Ahnung gehabt. So, dann waren aus knapp 200 Euro relativ schnell 2,36 Euro.
Nein, aber ich finde es schön, dass du deine eigenen Thesen heute absolut bestätigst. Investiere in nichts, was du nicht verstehst. Hi und herzlich willkommen zu Folge 1 von Bar oder mit Karte. Das ist dein Finanzpodcast von der Volksbank Hellweg. Ich bin Eva Schulze-Gabrichten. Wir hören uns jetzt öfter, denn ich hoste diesen Podcast. Und zusammen mit Expertinnen und Experten von der Volksbank Hellweg kläre ich ab jetzt hier alles, was wichtig ist für deine Finanzen. Damit du in Zukunft total entspannt auf dein Konto oder in dein Depot gucken kannst. Alle 14 Tage gibt's ab jetzt eine neue Folge von Bar oder mit Karte. Jeden zweiten Freitag. Deshalb nennen wir den jetzt ab hier den Finanzfreitag. Und du kannst natürlich mitentscheiden, wie der klingt. Schick uns deine Fragen oder Themenwünsche ganz einfach bei Instagram über den Account von der Volksbank Hellweg oder schreib uns zum Beispiel in die Kommentare bei Spotify. Für Folge 1 spreche ich mit Nico Schulte. Nico arbeitet bei der Volksbank Hellweg in Soest und er weiß, wie aus Geld mehr Geld wird. Wir sprechen drüber, wie du statt nur zu sparen auch mit dem Investieren anfangen kannst. Wichtiger Disclaimer noch, bevor es losgeht, wir wollen das ja alles ordentlich machen, ne? Dieser Podcast ersetzt keine Anlageberatung oder Finanzberatung. Wir geben dir hier Infos an die Hand, klar, aber die ersetzen eben keine individuelle Beratung durch eine Fachperson. Investitionen sind immer auch mit Risiken verbunden, über die sprechen wir hier natürlich auch. Bitte informier dich deshalb immer sorgfältig, bevor du finanzielle Entscheidungen triffst. Und jetzt geht's los mit dem Interview mit Nico. Das hier ist Bar oder mit Karte. Schön, dass du dabei bist. Nico, herzlich willkommen bei Bar oder mit Karte.
Hallo Eva.
Sehr schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Nico, erzähl mal, was machst du bei der Volksbank Hellweg?
Ja, man könnte das jetzt kompliziert ausdrücken, da bin ich Portfolio-Manager, einfach gesagt Vermögensverwalter. Also ich kümmere mich um Aktienanlagen bei Kunden. Punkt.
Das heißt, Kunden kommen mit ihrem Vermögen zu dir und sagen, Nico, mach was draus.
So kann man das sagen, genau. Und wir machen dann quasi für die Kunden Pakete raus, Aktien, Mischmandat oder eben ja, reine Anleihenstrategie.
Okay, da schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Vorher würde ich gern dir ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, zum Einstieg.
Jetzt bin ich gespannt,
ja. Bist du bereit?
Ja.
Geizen oder gönnen?
Gönnen.
Okay. Warren Buffett oder Dagobert Duck?
Warren Buffett.
Warum?
Weil wir quasi genau nach der Strategie auch anlegen. Also das ist für uns quasi so ein bisschen der Gründungsvater auch.
Okay, spannend. Bitcoin oder Gold?
Gold.
Warum?
Weil ich zugeben muss, Thema Bitcoin finde ich ein bisschen komplizierter als Gold und schwer vergleichbar dann am Ende. Gehen wir ja vielleicht gleich auch nochmal so ein bisschen drauf ein und da ist Bitcoin dann doch nochmal etwas komplexer, glaube ich.
Okay. Geld unters Kopfkissen legen oder auf TikTok Finfluencern folgen, was bringt mehr?
Ja, dadurch, dass ich bei der Bank arbeite, würde ich sagen unters Kopfkissen. Da fehlt mir die dritte Option eigentlich bei der Volksbank Hellweg, aber ja.
Wird notiert.
Nicht gescriptet.
Das stimmt. Letzte Entweder-Oder-Frage. Rolex oder Apple Watch?
Kann ich Garmin sagen?
Nein. Nein, Quatsch. Okay, also bist du da eher Understatement unterwegs?
Ja, definitiv. Also okay. Es muss funktionabel sein.
Gut. Nico, wir sprechen ja heute ganz grundsätzlich übers Investieren. Was heißt das eigentlich genau? Ist eigentlich jeder Kauf, den ich irgendwie mache, ein Invest oder wie würdest du das definieren?
So kann man es grundsätzlich, finde ich, schon definieren, weil du ja immer aus jedem Kauf, den du tätigst, im besten Fall auch irgendwas rauskriegst und dann ist es ein Investment, finde ich.
Ist es also auch, wenn ich jetzt einen Burger kaufe, ein Invest?
Ja, ich würde sagen, auf der Kalorienskala definitiv. Im Ende, je nachdem, wie du den Burger so verträgst, vielleicht sogar beim Sport auch nochmal, das kommt jetzt ganz drauf an. Carbo-Loading beim Laufen, dementsprechend eigentlich auch, ja.
Wenn wir es so weit definieren, okay. Und wenn wir es jetzt mal aufs Finanzielle definieren, was würdest du sagen, zeichnet grundsätzlich ein gutes Investment aus?
Ein gutes Investment sollte im besten Fall Erträge bringen, wo du hinterher auch sagst, okay, das war für mich gut. Also das klingt jetzt sehr, sehr einfach gefasst, aber ich muss am Ende sagen, das, was ich gemacht habe, das war profitabel und das hat mich weitergebracht. Ich finde immer so diese Perspektive zu sagen, ich hätte es besser machen können, das ist, finde ich, Quatsch. Das kann man immer irgendwo sagen, es wird immer irgendwo eine bessere Alternative geben, aber im ersten Sinne erstmal ein Ertrag, den ich daraus ziehe, das ist immer ein gutes Investment.
Was war dein letztes gutes Investment?
tatsächlich die Nvidia-Aktie. Aber jetzt nicht in großer, also da reden wir über Sphären, die völlig irrelevant sind eigentlich, aber einen kleinen Glücksgriff gehabt am Ende.
Witzig, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Die ist ja gerade so in aller Munde.
Ja.
Okay, Stichwort Sparbuch. Früher galt das ja als Goldstandard. Warum reicht das heute nicht mehr?
Weil man am Ende heute mit dem Sparbuch ja nicht mehr wirklich viel erreicht. Also ich habe eben gesagt, ein Investment muss Erträge bringen, klar. Wenn ich das jetzt aber weiterfasse, möchte ich natürlich irgendwo auch, dass es mehr wird. Und jetzt kann ich sagen, okay, die Zahl ist mehr geworden. Oder ich gucke hinterher bei der Inflation, also beim Kaufkraftverlust. Und wenn ich dann aber am Ende mehr an Kaufkraft verloren habe, das heißt real eigentlich weniger habe als vorher. Und wenn ich drauf gucke, aber erstmal sage, ja, ist ja mehr geworden, dann ist mir das zu einfach. Und das ist beim Sparbuch leider so. Also das gleicht keine Inflation aus. Und wenn ich mir dann hinterher weniger leisten kann, obwohl ich fleißig gespart habe, ist das nicht mehr so ganz zeitaktuell, würde ich sagen.
Welche Möglichkeiten gibt es denn heutzutage zu investieren? Wenn wir jetzt mal so auf Anfängerbasis gucken, wir sprechen ja heute über Investieren für Einsteiger. Was habe ich da für Optionen?
Ja, grundsätzlich erstmal die Option Aktienbereich. Das ist ja auch so das Thema, was wir hier größer aufrollen wollen nochmal. Auf der anderen Seite natürlich ganz klassisch, ich meine für den deutschen Anleger, glaube ich, die Lieblingsanlage Immobilien. Ja, und dann gut klassische Sparbriefe, Sparbücher. Gut, aber das ist dann natürlich wirklich mit wenig Ertrag verbunden, würde ich sagen.
Lass uns gerne mal mit dem Thema Aktien einsteigen. Eine Aktie, was ist das eigentlich?
Ja, im Endeffekt leihe ich einem Unternehmen Geld, beziehungsweise gebe dem Unternehmen das Geld. Das kann damit erstmal wirtschaften, beziehungsweise das erstmal sich in die Bücher schreiben. Und ich profitiere in dem Sinne davon, dass dieses Unternehmen, je nach Entwicklung des Unternehmens, einen Kurs hat. Wenn der Kurs steigt und ich dann im Endeffekt das Geld zurückhaben möchte, kriege ich mehr zurück und in den meisten Fällen kriege ich noch eine Dividende, also einen, ja, wie einen Zinsertrag quasi, den das Unternehmen auszahlt, abhängig davon, was für Gewinne das Unternehmen macht. Also jetzt mal so ein klassisches Unternehmen wie eine Allianz oder so, wenn die gute Zahlen schreibt und eine Dividende zahlt, dann kriege ich da auch ein bisschen was vom Gewinn zurück. Das heißt, ich werde einfach beteiligt und bin so ein bisschen, ja, ich sage mal, Inhaber des Unternehmens zu einem ganz, ganz kleinen Prozentteil. Ich kann mir quasi einen Stift aus dem Unternehmen nehmen und sagen, der gehört mir, aber jetzt mal so ganz im übertragenen Sinn.
Das heißt, ich kaufe so einen Mini-Mini-Anteil am Unternehmen.
So ist es,
genau. Und profitiere halt vom Gewinn.
Genau.
Wenn es denn Gewinne einfährt.
Wenn es Gewinne einfährt.
Aha.
Das kann natürlich auch schief gehen.
Sind Aktien auch was für Anfänger aus deiner Sicht?
Nein. Oh. Also Einzelaktien an sich finde ich nicht, weil das schwer ist, dahinter zu blicken. Also klar kann ich jetzt erstmal sagen, ich kenne eine Nvidia zum Beispiel, eine Apple, Microsoft, das sind ja alles Namen, die kennt jeder, zumindest gerade mal so in meiner Generation. Mhm. Dann aber zu sagen, ja, weil mir irgendjemand gesagt hat, das ist ein gutes Unternehmen, da kaufe ich jetzt einfach mal einen Anteil von, das kann man in kleinen Stücken machen, ja, aber wenn das ein wirkliches Investment sein soll, ist mir das zu einfach, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist, weil man da wirklich tief reingehen muss und weil natürlich auch vieles passieren kann. Also ich sag mal, so die Kursschwankungen, die man da mal mitnimmt, da können dann aus 50 Euro können 100 werden, genauso gut aber auch 5.
Ah.
Und wenn ich darauf dann hinterher vertraut habe, dass es 100 sind und es sind aber 5, dann bewege ich mich natürlich in Sphären, die nicht mehr so schön sind. Also man ist nie davor geschützt, auch bei anderen Anlagen natürlich nicht, aber man kann das Ganze risikotechnisch natürlich ein bisschen streuen und aussteuern auch.
Mhm. Das heißt, wie würdest du vorgehen, wenn jetzt ein Anfänger sagt, ich will aber trotzdem Einzelaktien haben? Wie sollte der am besten vorgehen?
Ja, wenn er Einzelaktien wirklich als Aktien nur selber haben will, dann sollte er sich wirklich tief damit mal beschäftigen mit so einem Unternehmen. Also die Unternehmen sind ja verpflichtet, immer Zahlen auch zu veröffentlichen. Das heißt, da kann man natürlich reingucken. Jetzt ist die Frage, ob so ein Anfänger da wirklich viel draus lesen kann. Aber wenn er das quasi sich angeguckt hat und gesagt hat, okay, das ist für mich ein Unternehmensmodell, das sehe ich als zukunftsträchtig, wir sagen da ganz gerne mal, so ein Unternehmen sollte in 10 Jahren noch da sein. Mhm. Wenn das für uns im Kopf so gilt, dann ist es investierfähig quasi. Wenn das zutrifft, kann man es natürlich machen. Aber ich würde dann vielleicht eher auf Lösungen wie Fonds oder ETFs gehen, weil man da im Ende auch die Einzelaktien drin hat, aber einfach in einem großen Pool und dann quasi auch gestreut. Also man sagt ja immer so schön, nicht alle Eier in einen Korb.
Ja.
Das hat schon auch irgendwo seine Bewandtnis, finde ich.
Okay, dann lass uns doch mal auf die ETF schauen. Ich muss ja sagen, ich finde in unserer Generation, ich bin jetzt 32, du bist ein bisschen jünger, ne? Wie alt bist du?
24.
Ah, oh Gott, ja, gut, du bist deutlich jünger. Ich sag jetzt mal trotzdem, in unserer Generation kommt man an ETF nicht mehr vorbei. Was genau ist ein ETF?
Ja, ein ETF ist im Endeffekt ja das gleiche wie ein Fonds. Dafür muss man verstehen, was ein Fonds ist, klar. Also es ist quasi ein Topf, in dem Aktien drin sind, die quasi zusammen gekauft werden. Also es gibt einen Manager, beim ETF ist es eben kein physischer Manager, das ist dann eher ein Roboter. Und beim Fonds ist es quasi wirklich eine Person. die dann im Endeffekt diesen Topf an Aktien einfach verwaltet. Und jetzt muss man sich ja überlegen, okay, wie kommt die Person an das Geld, um die Aktien zu kaufen, indem sie im Endeffekt von ganz vielen Leuten das Geld einsammelt. Mhm. Das heißt, wir beide könnten zum Beispiel jetzt jeweils unabhängig voneinander da rein investieren und unser Geld wird zusammengepackt, in die Aktien gesteckt und wir kriegen dann hinterher den Ertrag raus, hoffentlich, wenn es ihn denn gibt. Und darüber werden quasi dann die ganzen Aktien gekauft. Aber und, wie so ein Paket im Endeffekt.
Und welche Vorteile haben ETFs?
Erstmal den Vorteil, dass ETFs natürlich sehr günstig sind. Gerade dadurch, dass man eben keinen physischen Manager hat, hast du einfach sehr, sehr geringe Kosten. Oftmals im 1-Euro-Bereich pro Order. Also gut, wenn ich jetzt eine kleine Order eingebe, ist 1 Euro wieder viel. Wenn ich jetzt aber natürlich, weiß ich nicht, 20.000 oder so mal kaufe oder sagen wir 2.000 Euro, dann ist 1 Euro natürlich marginal. Also ja, das ist ja nichts mehr im Vergleich zu einer Prozentgebühr zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist der Vorteil natürlich, dass ich streue, also dass ich eben nicht in eine einzelne Aktie gehe. Das heißt, wenn jetzt eine mal komplett abbricht, sagen wir mal, wir haben ein Unternehmen wie die Wirecard, ist ja relativ groß gewesen, dieser Skandal.
Allerdings.
Wenn so ein Unternehmen dann mal quasi wertlos wird, dann merkt man es natürlich in der Einzelaktie sofort, weil das Geld weg ist und in diesem Topf quasi gar nicht, weil am Ende dieser Anteil von dem Unternehmen sehr, sehr gering ist erstmal.
Das heißt, dieser ETF-Topf bildet ganz viele verschiedene Unternehmen ab.
Genau so ist es.
Und das Risiko ist dann ein bisschen geringer, wie du es gerade beschrieben hast. Okay, ab wann macht es denn aus deiner Sicht Sinn, in einen ETF zu investieren? Wie viel Geld sollte ich da übrig haben?
Oh, das ist eine sehr schwierige Frage, die pauschal zu beantworten. Ich sage immer, man sollte einen gewissen Bodensatz immer auf einem Sparkonto bzw. Tagesgeldkonto haben, einfach um flexibel zu bleiben. Also in der Bank sagt man immer 1 bis 3 Monatsgeld. Ich meine, ich muss mich da selber rausnehmen, ich mache so auch nicht. Ich gehe lieber dann auch teilweise, gerade in meinem Alter, schon mal eher in so einen Fonds oder ETF rein, weil ich sage, ich habe einfach noch viel Zeit.
Und du hast natürlich auch von Berufswegen Ahnung, muss man auch sagen, ne?
Das ist so, ja, auch wenn das natürlich nicht unbedingt vor den Risiken schützt, aber im Zweifel sogar manchmal die Risiken noch höher macht, weil man denkt, man wüsste alles. Aber ja, am Ende, dann, wenn man so einen kleinen Bodensatz hat für, ich sag mal, Waschmaschine, Spülmaschine, Auto geht kaputt. Das passiert ja immer gleichzeitig meistens.
Klassiker.
Warum auch immer. Wenn man das irgendwo abfedern kann, dann kann man ruhig auch mal darüber nachdenken, dass man einen Sparplan reinlaufen lässt.
Was ist ein Sparplan? Wie funktioniert das?
Im Endeffekt monatlich einfach was in so einen ETF einzuzahlen, hat auch einfach den Vorteil, ich kaufe ja bei so einem ETF auch wieder einen Kurs. Das heißt, wenn der Kurs jetzt bei 100 steht, ich kaufe da 2 Anteile und das Ding steigt auf 102, dann habe ich 4 Euro Gewinn gemacht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einkaufe und der Kurs fällt und ich habe aber nicht die gesamte Summe reingepackt, sondern stückel das, dann kaufe ich ja beim nächsten Mal für günstiger ein. Das kann man sich wie beim Tanken vorstellen. Und wenn es günstiger ist, kriege ich im Endeffekt ja überproportional Anteile dafür. Ja, damit kann ich auch wieder so ein bisschen das Risiko streuen. Und ich sag mal, die wenigsten haben natürlich jetzt mal eben 100.000 Euro und sagen, packe ich rein. So, und jetzt werde ich reich, so nach dem Motto. So funktioniert es ja auch nicht.
Das heißt, am besten, man automatisiert das über so einen Sparplan. Ja, genau. Dass man sagt, jeden Monat Summe X. Ja. Würdest du denn sagen, es lohnt sich schon jeden Monat ein Zehner oder kann man das dann auch gleich lassen?
Jeden Monat ein Zehner, da wird es schwierig. Ich sag mal, wenn man so bei 50 Euro mal anfängt, das ist, denke ich, ganz gut, einfach um mal zu schauen, wie läuft es denn so. Im Zweifel auch schon 25, weil man einfach mal sieht, wie funktioniert das Ganze. Klar, wenn man wirklich was damit erreichen will, sollte man vielleicht irgendwann aufstocken. Ich meine, im besten Fall verdient man auch nach und nach ein bisschen mehr. Und wenn man das versucht, irgendwo so ein bisschen mitzusteuern und da hochzugehen, dann kann man da schon ein bisschen was mitkriegen auch. Und ich glaube einfach für das Gefühl, um mal zu sehen, wie können sich so Kurse zu entwickeln, ist das auch, glaube ich, mal ganz sinnvoll, erstmal klein anzufangen.
Jetzt habe ich ein bisschen Geld auf Seite und sage, okay, ich kann monatlich Summe X, ich sage jetzt mal 150 Euro weglegen. Wie komme ich denn jetzt an ETF?
An ETF relativ einfach. Das machen uns ja gerade so die Online-Banken sehr, sehr einfach vor. Selbst als Volksbanker muss ich da neidlos anerkennen, dass das schon sehr, sehr gut läuft bei denen. Da kann ich mir relativ schnell ein Konto aufmachen zum Beispiel, kann mir da dann ein Depot eröffnen und über das Depot quasi diese ETFs reinkaufen. Der Punkt, der mir dabei so ein bisschen missfällt, ist quasi, dass ich es so einfach machen kann, dass mir die Risiken quasi gar nicht mehr geschildert werden. Also klar, das steht da in so einem Text drin, aber ich sag mal, wir sind da, glaube ich, alle relativ ähnlich. Da wird man schnell eben durchgewischt.
Wie die AGB.
Ja, genau.
ja, ich stimme zu.
Zustimmen. Machen wir, andrucken, ja, okay, wieder schließen. Das X findet man relativ schnell oben rechts immer und dann ist es auch schon passiert. Und im Zweifel weiß ich gar nicht, was ich da gemacht habe. Das können wir mittlerweile bei der Volksbank auch über ETFs abbilden. Deswegen kleines bisschen Eigenwerbung vielleicht, also das funktioniert auch bei uns. Man kriegt aber dann in dem Zuge auch nochmal so ein paar Hinweise dazu, ein paar Tipps im Zweifel. Und ich finde, das hat schon auch seinen Charme nochmal, zu wissen, okay, wenn da was passiert, dann habe ich auch wen, den ich ansprechen kann. Also bei Trade Republic oder Konsorten, um Gottes Willen, ich will niemanden da schlecht reden, aber da wird es natürlich schwierig, an jemanden ranzukommen hinterher.
Das heißt, ist nun mal so. Auf jeden Fall bei der Volksbank Hellweg kann ich eben auch zu meinem Berater, meiner Beraterin gehen und sagen, hey, ich habe ab jetzt Lust, in ETF zu investieren, was würdest du mir empfehlen?
Genau so ist es. Also Bei den ETFs ist es bei der Empfehlung dann immer ein bisschen vorsichtiger, weil wir da am Ende auch eigene Produkte haben über die Fonds. Also bei den ETFs wird sich das von der Empfehlung her ein bisschen zurückhalten. Aber da kann man trotzdem drüber sprechen, wie es funktioniert. Gerade bei den Fonds kommt es dann auch nochmal darauf an, dass man wirklich eine Beratung bekommt. Und das, finde ich halt, ist ein riesiger Mehrwert, der oft unterschätzt wird. Ich sage immer so gerne, so ein Finfluencer, den man vermeintlich kennt, weil man den mal vor 5 Jahren in irgendeinem Minecraft-Video gesehen hat. Da habe ich irgendeine emotionale Bindung aufgebaut und glaube jetzt, der könne mir irgendwas erzählen, weil ich kenne den ja. Finde ich immer ein bisschen schwierig.
Es gibt ja 2 verschiedene Arten von ETF, ausschüttend oder thesaurierend.
Ja.
Bei einem kriegst du den Gewinn überwiesen und bei dem anderen wird der reinvestiert. Ja. Welche Art ist besser?
Das kommt, finde ich, du merkst schon, meine Antworten sind immer sehr vage. Das
wie ein Jurist, es kommt darauf an.
Das ist der Klassiker am Kapitalmarkt. Man kann sich da schnell die Finger verbrennen. Mhm. Aber es kommt hier tatsächlich wirklich darauf an, was möchte ich lieber. Also es gibt viele Leute, die sagen, ich finde es ganz schön, wenn ich diese Erträge einfach immer wieder sehe. Und ich meine, wenn die sofort wieder angelegt werden, dann sehe ich sie einfach nicht so schnell. Da müsste ich jeden Tag reingucken, kann ich niemandem empfehlen, das macht Puls. Aber wenn ich quasi diese Erträge einfach spüren möchte, dann lasse ich sie mir aufs Konto zahlen, dann ist es ein ausschüttender ETF. Wenn ich aber sage, ich möchte damit ein bisschen mehr erzielen, dann ist natürlich so ein thesaurierender, also ein wiederanlegender ETF eine super Option einfach, weil ich darüber einen Zinseszinseffekt erwirtschafte. Das heißt, mein Geld wird ja stetig mehr über diese Erträge und diese Erträge erwirtschaften neue Erträge. Das kann man sich relativ gut vorstellen, dass das natürlich auch einen Effekt langfristig hat. Ich meine, auf kurze Frist macht das kaum was aus. Wenn man aber dann mal auf 50 Jahre plötzlich schaut, was ja für viele durchaus auch mal ein Horizont ist, den man als realistisch betrachten kann, das kann schon ordentliche Unterschiede machen. Also kann ich eigentlich nur empfehlen. Ich persönlich bin so eher der wiederanlegende Typ. Gut, vielleicht auch ein bisschen berufsbehaftet, aber das macht schon nochmal einen Unterschied.
Mhm. Mit wie viel Gewinn kann ich denn bei so einem ETF rechnen? Was ist da gut?
Das ist eine super Frage. Also man sagt so im Gros, das ist jetzt aber auch sehr, sehr pauschalisiert. Da will ich um Gottes Willen keine Hoffnung schüren, die im Zweifel falsch sind. Aber wenn man mal so zurückblickt und dann vielleicht mal auf einen Zeitraum 10, 20 Jahre schaut, dann kann man schon mal so von 7-8% rechnen, wenn man auf einen weltweiten Index geht. Also wirklich auf die größten Aktien der Welt, die dann in einem Topf sind. Und das ist dann durchaus auch realistisch gewesen. Wohl wissend, dass das, was in der Vergangenheit gegolten hat, natürlich nichts darüber aussagt, was in der Zukunft so passiert. Aber ich meine, wenn man dann mal so 50, 80 Jahre zurückschaut, da war es so. Das ist die Basis, auf der wir reden können.
Jetzt ist es so, ich habe vorhin nochmal reingeguckt, ich habe ein Depot, ich habe da auch vor einiger Zeit mit angefangen und das ist, seitdem Trump da seine Zolleskapaden macht, tief in den roten Zahlen, minus 2,3% im Moment. Sollte ich das jetzt alles verkaufen?
Nein, ich finde das immer ganz schön auch, vielleicht ist das auch ein bisschen suffisant dann von mir, aber wenn ich so 2% höre, das bewegt mich mal so gar nicht mehr. Ich weiß, dass mich das früher deutlich mehr bewegt.
Ja, mich macht es ein bisschen nervös, sage ich dir ehrlich.
Kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Ich meine, das ist ja auch einfach, man hat da Geld investiert, ist auf einmal weniger.
Ja, also, man denkt so, hey.
Genau, ich wollte ja mehr haben.
Genau, das war nicht der Deal.
Und nur weil dann irgendjemand in den USA da was sagt, passiert sowas. Ja. Also grundsätzlich sagen wir auch beim Portfolio-Management, und ich würde sagen, das hat auch dann ein gewisses Gewicht, wenn so ein Markt mal nach unten geht, ist das völlig normal. Wir sagen immer, eine Schwankungsbreite, wenn man auf reine Aktien schaut, ist immer so zwischen auch mal 20% durchaus möglich. Ui. Die 20% gehen genauso natürlich auch nach oben.
Da sprechen wir jetzt über Einzelaktien oder auch ETF.
Auch ETF, okay. Das kann durchaus passieren, wenn wir uns mal so Themen wie Corona zum Beispiel anschauen. Ja. Da haben wir tatsächlich auch in den ETFs mal, ich glaube, im Maximalen einen Drawdown von 25%, also eine Bewegung nach unten von 25% gesehen, die aber auch relativ schnell wieder rückabgewickelt wurde. Mhm. Und das ist für mich immer ein ganz schönes Beispiel. Jetzt hätte man ja Corona sagen können, um Gottes Willen, mein Geld ist plötzlich ein Viertel weniger wert. Hilfe, was mache ich
alles
jetzt?
Verkaufen. So.
Exakt. Mhm. Haben ja auch teilweise die Leute gemacht. Muss man auch sagen, ist ja eine berechtigte Sorge erstmal. Und genau da war es natürlich relativ schade, weil wir im Ende von einem Level, was vorher bei 100 war, dann bei 75, sind wir plötzlich bei, sagen wir mal, 120 gelandet. Relativ kurz danach. Das heißt, von den riesigen Verlusten sind wir plötzlich in ziemlich hohe Gewinne gegangen, weil einfach viele Leute gesagt haben, okay, das, was da passiert ist, war viel Panik. Mhm. Also das ist auch so ein typisches Risiko am Aktienmarkt, dass gar nicht mal so unbedingt auf Unternehmenszahlen geachtet wird, sondern auch viel Panik mal gemacht wird. Oder ja, die Leute halt auch einfach, ein Kollege von mir sagt immer, Golfball große Schweißperlen bekommen haben und dann in dem Zuge auch verkaufen gedrückt haben. Und dann passiert sowas relativ schnell mal. Also deswegen 2%, da bin ich noch sehr, 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 sehr ruhig bei. Und ich sage auch immer, wenn sowas passiert, sollte man eigentlich immer an dem festhalten, was man sich vorher auch vorgenommen hat. Also solange das Prinzip, was man sich vorher gesetzt hat, immer noch irgendwo für einen funktioniert, sollte man immer dran festhalten.
Ab welchem Minus wirst du denn nervös?
Ja, also nervös würde ich schon werden, wenn wir da jetzt über 30-40% mal sprechen, eher vielleicht sogar 40. Dann kommt es aber auch auf den Grund an. Also wenn das wirklich so ein Grund wie Corona ist, also wirklich eine Geschichte, die am Gesamtmarkt strukturell passiert, dann muss man das immer einordnen. Wenn es jetzt aber bei einer auf Ebene einer Einzelaktie passiert, dann muss ich natürlich schon gucken, okay, was ist da jetzt passiert? Also wenn so eine Aktie mal um 40% fällt, da muss schon ordentlich was passiert sein. Mhm. Also dann, ich glaube, Nervosität wäre das falsche Wort, aber dann schaue ich nochmal deutlich genauer hin als vorher vielleicht.
Okay. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, schließe ich so daraus, ETFs sind also eher was für eine langfristige Geldanlage, richtig?
Definitiv. Also wir sagen im Gro 6 bis 7 Jahre wäre mal ganz schön. Klar, man kann immer jederzeit da dran. Das ist auch so ein kleines Benefit dabei. Also wenn ich mir von dem, was ich mir jetzt über die letzten 3 Jahre angespart habe, mal so ein kleines Auto kaufen möchte, dann ist das ja natürlich auch ganz schön, wenn das funktioniert. Aber ich sag mal, wenn ich es wirklich langfristig machen will und ich glaube, von Rente sollten wir alle nicht mehr so richtig ausgehen, dann ist es schon ganz sinnvoll, wenn man da langfristig auch denkt. Wichtig dabei, dass man dann breit streut. Ich bin ein Fan von einem weltweiten Index einfach. Also viele Deutsche gehen einfach auf den DAX. Ich finde, man sollte einfach das große ganze Bild nochmal betrachten, auch mal über den deutschen Horizont hinaus. Und dann ist man, denke ich, auch ganz gut aufgestellt, wenn man da langfristig dran bleibt.
Nico, ich würde gerne einmal mit dir auf das Thema Investieren nochmal grundsätzlich schauen. Was glaubst du, sollte jedes Kind in Deutschland über Geld wissen?
Dass es knapp ist. Also ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass wir unsere Jugend und unsere Kinder so ein bisschen ranziehen mit diesem Geld ist immer da. Also es wird irgendwie, ich kenne das ja selber auch gar nicht anders, also meine Eltern haben da auch mit Sicherheit mich gut verwöhnt, ich bin Einzelkind und da hätte ich mir persönlich auch gewünscht, einfach zu wissen, okay, Geld ist knapp. Also ich habe es zwar dann irgendwann so in der Oberstufe gelernt, wenn man dann mal, ja, nach der Schule sagt, man möchte nochmal einen Döner essen gehen mit den Freunden und dann merkt man plötzlich, ich habe ja gar kein Taschengeld, wie kriege ich jetzt den Döner? Das ist dann mal so der Aha-Moment, aber wenn selbst das ausbleibt, dann finde ich es schwierig, weil dann merkt man das hinterher auch, dann werden so Sachen wie eine Kreditlinie, also ein Überziehungskredit, wird relativ locker und schnell auch in Kauf genommen und gesagt, okay, das ist ja normal, ich habe ja immer Geld und ich muss es mir auch immer alles leisten können. Und das merkt man im Konsumverhalten dann. Dann wird plötzlich mit 19 Jahren der neueste Fernseher gekauft, die neueste Konsole und wird immer gesagt, das muss ich ja haben. Also im Zweifel, meine Eltern hatten das mit 35 dann vielleicht erst. Und für mich ist es aber total normal, weil ich es einfach nicht anders kenne.
Wie würdest du das bei deinen Kindern machen?
Schwierig. Das ist, glaube ich, Kindeserziehung ist immer ein ganz schwieriges Thema.
Da werden jetzt bestimmt alle Eltern, die zuhören, zustimmen. Ja,
da möchte ich direkt mal an alle Eltern sagen mit 24, ich weiß, dass ich da nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Aber grundsätzlich würde ich erstmal zusehen, dass man vielleicht ein Taschengeld nimmt, was irgendwo angemessen ist. Klar, das Kind soll sich immer mal wieder auch was leisten können, aber im besten Fall auch so, dass es auch an Grenzen stößt, weil Grenzen einfach normal sind. Und ich glaube, dass in dem Zuge auch mal so ein Konto ganz gut ist. Also gerade so mit, ich sag mal, 15, 16 Jahren, dass man mal so mit dem ersten Konto vielleicht anfängt. Vielleicht sogar schon mit 14, da würden mir die Kollegen aus der Beratung jetzt vielleicht was zu sagen. Aber das kann nicht schaden, einfach um den Umgang mit Geld mal zu lernen.
Mhm. Wie kann mich denn die Volksbank Hellweg beim Thema Investieren unterstützen?
Ganz klassisch über unsere Berater. Also wir haben ja sehr, sehr viele Berater hier sitzen. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so unbedingt normal. Und das hilft, glaube ich, schon. Also da kommt man in jeder Altersgruppe irgendwo an jemanden, der auch auf die Themen spezialisiert ist. Also ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Berater gehen würde, wäre das ein anderer Berater als jemand, der einen 16-Jährigen berät.
Okay, das heißt am besten das persönliche Gespräch suchen und dann mal ganz individuell gucken, was könnte passen.
So würde ich sagen, ja.
Okay. Es gibt so einen Grundsatz, der ist mir jetzt öfter begegnet in der Recherche, der wird sogar auch Warren Buffett zugeschrieben. Und zwar, investiere niemals in etwas, das du nicht verstehst. Würdest du das unterschreiben?
110%, definitiv. Das ist auch genau das Gefährliche, was ich vorhin bei diesen Online-Banken angesprochen habe. Also dieses schnelle an die Sachen rankommen, das ist im Zweifel auch gefährlich, weil ich die Dinge gar nicht so richtig greifen kann. Ich denke, ich habe es verstanden, aber ich weiß es vielleicht auch gar nicht, weil um zu wissen, was ich nicht verstanden habe, muss ich ja erstmal sehen, dass ich es nicht verstanden habe. Und das sehe ich ja im Zweifel am Anfang noch gar nicht. Und gerade für sowas ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man mal mit jemandem drüber spricht und dann auch mal merkt, okay, das ist vielleicht so ein Thema, wo ich gar nicht so richtig weiß, was da passiert. Also auch so eine Einzelaktie glauben ja viele verstanden zu haben, im Zweifel aber nicht immer. Und das ist natürlich ein gewisses Risiko, weil ich dann sage, okay, ich kenne nur steigende Kurse, also kann mein Geld auch nur mehr werden. Und dann gucke ich plötzlich, du hast es eben erzählt, Donald Trump erzählt mal ein bisschen was, dreht da mal so eine lustige Tafel mit bunten Bildchen um und auf,
never
einmal,
forget.
Ja, und auf einmal ist mein Konto 10% im Minus und ich sage, was ist denn da passiert? Und das ist natürlich schon kritisch dann.
Nicht verstehen, ist eine wunderbare Überleitung zu meinem nächsten Thema. Kryptowährung.
Ich hab's mir fast gedacht.
Die verstehe ich nämlich nicht. Also ich habe mich mal eine Zeit damit auseinandergesetzt und ich gedacht, nee, also da bin ich erstmal raus. Deshalb freue ich mich jetzt sehr, mit dir zu sprechen. Ja. Denn wer wie wir, ich gehe jetzt mal von uns aus, Instagram oder TikTok hat, der kommt an dem Thema nicht vorbei. Überall Bitcoin, Krypto. Wenn ich mir so die Reels in meiner Timeline angucke, habe ich echt das Gefühl, also oh, wer jetzt nicht in Krypto investiert, der ist ja richtig dumm. Stimmt das?
Naja, also das Gefühl wird einem auf jeden Fall gegeben. Ich werde mich da mit Sicherheit auch gerade ein bisschen unbeliebt machen bei einigen meiner Kollegen. Also es gibt ja auch viele Freunde in meinem Kreis, die sowas machen. Es ist nun mal auch ein sehr beliebtes Thema. Ich sage immer dazu, man muss es verstehen, wie du es eben auch gesagt hast. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist gerade bei Krypto einfach schwierig. Es ist sehr komplex. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Thema, weil man einfach auch erstmal verstehen muss, wie funktioniert so eine Kryptowährung. Ich glaube, das im Detail zu erklären, würde sehr, sehr tief hier gehen. Es ist nun mal eben nicht wie so eine klassische Geldanlage in Aktien oder in Gold zum Beispiel. Also man kann es nicht mit anderen Dingen vergleichen. Es wird gerne mit Gold zum Beispiel verglichen. Und das ist ein Vergleich, den man, finde ich, so nicht machen kann.
Warum?
Bei Gold kann man ja sagen, okay, das ist zwar eine endliche Ressource, aber wir schürfen weiter Gold auf der Erde.
Es ist faktisch da so, ne?
Es ist faktisch da. Während Krypto ja im Endeffekt, das ist ja was man nicht anfassen kann. Es ist rein digital. Und es ist zwar auch knapp, aber es gibt da so eine gewisse Sättigungskurve. Das kann man sich vorstellen. Am Anfang wurden sehr, sehr viele Krypto-Coins geschürft, wie beim Gold. Und diese Kurve, die nimmt quasi an Steilheit immer weiter ab. Das heißt, es wird immer weniger Kryptowährung geschürft und irgendwann kommt man da an eine Grenze. Während bei Gold, das ist nicht der gleiche Verlauf. Das ist ganz schwer irgendwo darzustellen hinterher auch.
Heißt es nicht, wenn es immer weniger Kryptowährung geschürft wird, dass dann auch jede Kryptowährung wertvoller wird? Automatisch?
So könnte man das sagen. Das ist auch das Argument, was viele von diesen Leuten auf Instagram, TikTok, Telegram quasi auch publik machen. Die sagen ja im Endeffekt, okay, das ist eine endliche Geschichte. Je mehr davon hinterher auch vergriffen ist und je weniger neu dazukommt, desto höher muss auch der Wert irgendwo sein. Jetzt ist aber die Frage, was macht überhaupt den Wert von so einer Kryptowährung aus? Und der ist völlig unreguliert. Da gibt es ja jetzt niemanden, der sagt, der Markt der Kryptowährungen, der darf nur so und so steigen, da darf nur das und das passieren. Dann hat man da plötzlich irgendwelche Krypto-Broker, wo ich ein Konto eröffnen kann und am nächsten Tag ist plötzlich der Krypto-Broker weg mit all meinem Geld. Also es ist ein sehr unregulierter Markt und damit natürlich auch ein gewisses Risiko da. Also es ist im Zweifel sogar nicht mal unbedingt die Kryptowährung an sich, sondern so das Umfeld drumherum, was einfach noch nicht so wirklich stabil ist in meinen Augen.
Verstehe. Wir haben zum Thema Krypto eine Community-Frage und zwar von Joanna. Sie hat gefragt, wie kann ich als Laie einschätzen, da kommen wir zum Thema, ob ein neues Krypto-Projekt Substanz hat oder nur ein klug verpackter Hype ist?
Da kann ich eine ganz schnelle Antwort zu geben. Ich führe sie aber nochmal kurz aus. Also die Antwort ist gar nicht in meinen Augen. Bestes Beispiel ist für mich zum Beispiel die Kryptowährung Water Solana.
Oh, habe ich noch nie gehört. Okay,
ja. Bei der Vielzahl von Kryptowährungen gar kein Wunder, ehrlicherweise, weil es einfach tagtäglich neue Kryptowährungen gibt, die dann als das große neue Projekt auch irgendwo dargestellt werden. Ich sag mal, man kennt so die klassischen Bitcoin, Ethereum.
Ja.
Und dann hört es bei vielen auf. Was auch okay ist. Und dann gibt es eben so Sachen, Water Solana zum Beispiel hat geworben mit einem Lionel Messi, Ronaldinho, mit diesen ganz berühmten Fußballern. Und da wurde dann quasi gesagt, das ist die nächste Kryptowährung. Da sehe ich dann, okay, Lionel Messi bewirbt das. Ja, dann muss das ja funktionieren. Das muss ja was Gutes sein. Dass der Mann natürlich genauso wenig Ahnung im Zweifel davon hat. Ich will ihm da gar nichts. Das kann ich gar nicht beurteilen, ob er es hat oder nicht. Aber dass der da auch eigentlich nur als Werbegesicht draufsteht, das ist ja eigentlich de facto nichtssagend. So, und solche Projekte sind natürlich total gehypt worden, im Zweifel sogar dann abgegangen, aber im Zweifel auch komplett eingebrochen. Also das sind so Dinger, ja, da kann ich mich ehrlicherweise dann bei so ganz frischen Projekten auch einfach ins Casino setzen und auch schwarz oder rot setzen.
Krass, okay.
Ohne das natürlich 100% miteinander vergleichen zu wollen, ganz klar. Trotz alledem, wenn ich es als Laie einfach betrachte, es ist unmöglich für mich zu greifen, ob das jetzt einfach nur ein Hype ist oder ob das jetzt wirklich Substanz hat, wenn es frisch am Markt ist.
Also würde ich so, sage ich mal, rausgehen, Krypto ist nichts für Anfänger.
Würde ich definitiv beipflichten und ich würde auch den Tipp geben, also ich glaube, das ist ganz normal, dass man gerade in unserer Generation einfach das schnelle Geld machen will. Ist klar, jeder von uns hätte gerne so viel Geld, dass er sich keine Sorgen mehr darum machen muss. Das birgt aber auch gewisse Risiken. Also mein Kollege sagt immer, there's no free lunch. Also man kriegt nichts geschenkt am Kapitalmarkt, das ist ganz klar. Und klar kann ich da einen riesigen Glücksgriff haben, aber ich kann natürlich auch genauso gut ziemlich tief in die Scheiße greifen, darf ich hier mit Sicherheit nicht sagen.
Doch, darfst du.
Umso besser. Also ich kann natürlich auch ziemlich tief in die Scheiße greifen an der Stelle. Und das ist nun mal das große Risiko dabei. Und deswegen sollte man sich immer irgendwo bewusst machen, wenn ich jetzt wirklich das schnelle Geld machen will, ist das gerade das Richtige oder sollte ich nicht vielleicht einfach ein bisschen Geduld mitbringen und hoffen, dass dann irgendwo ein vernünftiges Investment mir stetige Erträge bringt. Weil ich glaube, das ist das, was auch Substanz hinterher hat.
Nico, abschließend. Ich frage jeden meiner Gesprächsgäste hier auch nach einem persönlichen Finanzfail. Wenn du mal so, du bist jetzt noch jung, 24, aber vielleicht fällt dir da was ein, hast du mal in was ganz Blödes dein Geld gesteckt oder Geld ausgeben, wo du sagst nachträglich, das war du nix schon. Das war nicht so schlau. Erzähl.
Tatsache.
Dein Finanzfail.
Das ist der Klassiker. Mein Finanzfail. Ich habe in die Lufthansa investiert, aber nicht über eine Aktie, sondern ich wollte ein bisschen, dass es knallt. Also ich habe mir so ein bisschen FOFO damit reingekauft. Die schon ein bisschen mehr Ahnung haben, werden jetzt wissen, wovon ich spreche. Man kann seine eigene Anlage hebeln. Das heißt,
sag mir was, weil ich weiß nicht, was es bedeutet. Jetzt bin ich gespannt.
Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt eine Aktie kaufst, dann nimmst du ja zu 100% einfach dran teil an dem Kurs. Wenn er hoch oder runter geht, einfach zu einem Faktor 1 quasi. Das kann ich aber auch hochhebeln. Ich kann sagen, ich will zu Faktor 4 dran teilnehmen. Wenn die Aktie 10% steigt, kriege ich 40%. Wenn sie 10% fällt, verliere ich 40%. Das ist so das Prinzip dabei. Und bei diesen Hebelgeschichten hat man oft quasi eine Knockout-Schwelle unten. Das heißt, wenn das unter ein gewisses Level fällt, dann wird das Zertifikat sofort wertlos. Das heißt, mein Geld ist komplett weg.
Komplett futsch.
Das ist schon eine sehr heiße Geschichte, vor allem für jemanden, der damals gar keine Ahnung davon hatte, sondern nur gesagt hat, oh, so kriegt man schnell Geld. Witziger, also gut, das waren 50 Euro, das sind Peanuts im Zweifel, aber trotzdem. Und es hat auch noch funktioniert eigentlich. Ich habe 200% gehabt und habe gesagt, das ist ja geil. Und dann kommt der Fail. Ich habe gesagt, ich behalte das Ding, ich verkaufe nicht. Ich bin geizig geworden. Und das ist ein ganz großes Problem, wenn man geizig wird und seine eigenen Richtlinien quasi nicht mehr einhält und dann plötzlich so ein Kurs mal von 200% ganz schnell auf 2 runtergeht. Und das nicht mal, weil das Unternehmen irgendwo schlecht war, sondern weil da innenliegende Kosten waren, weil ich das Produkt nicht verstanden habe. Ich habe es mir nicht durchgelesen, keine Ahnung gehabt. So, und das hatte dann Kosten, die nach und nach den Ertrag hinterher aufgefressen haben. Und dann waren aus knapp 200 Euro beziehungsweise 120 oder so wären es gewesen, glaube ich. Relativ schnell 2,36 Euro.
Nein, aber ich finde es schön, dass du deine eigenen Thesen heute absolut bestätigst. Investiere in nichts, was du nicht verstehst.
Wäre wirklich traurig, wenn es nicht so wäre.
Oh Mann, aber ich finde, das ist ja noch ein sehr verträgliches Schmerzensgeld, was du da gezahlt hast.
Das ist auch der Grund, warum ich sage, gerade so bei Sparplänen, diese Größenordnung 25, 50 Euro, das wird im Long Run hinterher niemandem wehtun. Also wenn ich da irgendwas verbrenne an Geld mit 50 Euro, werde ich mir wahrscheinlich in 30 Jahren, bin ich froh, wenn ich mich dran erinnere. Aber es kauft mir ja so ein bisschen Erfahrung ein. Und es gibt ja viele, die da schnell mal mit 5.000 Euro, die jetzt, weiß ich nicht, Oma gespart hat, gehen da sofort in solche Geschichten rein und sagen, Oma, ich war nicht im Casino, aber das Geld ist trotzdem weg. So, das geht natürlich dann auch relativ schnell. Da bin ich dann eher so der Typ, der vielleicht mal mit kleinen Dingen da reingeht, mal so ein bisschen Erfahrung sammelt. Das hat dann auch, glaube ich, ein bisschen mehr Charme am Ende. Und dann kann man solche witzigen Geschichten erzählen.
Auf jeden Fall. Nico, was ist der beste Rat, den du für Anfänger hast, die jetzt anfangen wollen, ihr Geld zu investieren?
Hört nicht auf alles, was ihr im Internet hört. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also auch, was ich alles gesagt habe, recherchiert alles lieber nochmal nach. Auch ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Man muss da, denke ich, immer selber so ein bisschen in die Eigenrecherche gehen und im Zweifel einfach nochmal eine dritte Meinung einholen. Sei es jetzt ein Berater, ein Freund, der im Zweifel wirklich Ahnung hat, Und lasst euch nicht von irgendwelchen schnellen Gewinnen blenden. Also Leute, die euch sagen wollen, sie hätten schnelle Gewinne gemacht, da würde ich immer persönlich so ein bisschen vorsichtig sein, weil warum muss der mir das jetzt sagen, wenn er doch die Gewinne schon hat? Das wäre so der Tipp.
Vielen Dank, Nico, für das Gespräch.
Danke dir, Eva.
So, das war Folge 1 von Bar oder mit Karte, dein Finanzpodcast von der Volksbank Hellweg. Lass unbedingt eine Bewertung bei Spotify da, abonnier diesen Podcast und schick ihn der Person aus deinem Freundeskreis, die sich auch viel zu selten das Kleingedruckte durchliest. Ich bin Eva Schulze-Gabrechten. Wir hören uns hier in 2 Wochen wieder an deinem Finanzfreitag. Bis dann, ich freue mich drauf. Ciao.
Bar oder mit Karte, dein Finanzpodcast von der Volksbank Hellweg.